Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Freue mich, wieder mal hier zu sein. Und ich lese uns als Predigttext aus 1. Mose 6, die Verse 5 bis 22. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen, und er sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Himmel an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Und Noah zeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Aber die Erde war verderbt vor Gott und voller Gewalttat. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Da sprach Gott zu Noah: Das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen, und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen und mache ihn so, 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite, 30 Ellen die Höhe. Ein Fenster sollst du für den Kasten machen, oben an, eine Elle groß. Die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen, und er soll drei Stockwerke haben, eines unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben. Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch, je ein Paar, Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir. Von den Vögeln nach ihrer Art, von dem Vieh nach seiner Art und von allem Gewürm auf Erden nach seiner Art, von denen allen soll je ein Paar zu dir hineingehen, dass sie leben bleiben. Und du sollst dir von jeder Speise nehmen, die gegessen wird, und sollst sie bei dir sammeln, dass sie dir und ihnen zur Nahrung diene. Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Als meine Kinder klein waren, meine Kinder sind in den 90er Jahren geboren, als die klein waren, da gab es Arche Noah Kekse. Das war so eine, ich kann mich noch gut erinnern, so eine grüne Packung war es, und da war natürlich so ein liebliches Bild, wie man es aus manchen vielleicht Kinderbibeln kennt, irgendwie ein alter Herr mit grauem Bart, also noch ein bisschen älter und grauer als ich, und längeren Bart und irgendwie so ein Holzschiffchen, und dann kamen die Tiere da schön zwei und zwei an, so lieblich. Und dann waren natürlich die Kekse waren so geformt nach Giraffen und Elefanten und was es da so gab. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Kiesekekse gibt es heute nicht. Später wurden ja dann die Dinos und die Dalmatiner und so weiter, waren die in Mode gekommen. Vielleicht ist heutzutage auch dieses Biblische eher ein bisschen aus der Öffentlichkeit gewichen. Aber ich dachte mir damals schon, eigentlich passt das nicht. Arche Noah Kekse. Es sollte den Kindern irgendwie vermittelt werden, dass es was Liebliches, was Schönes. Und ich finde, das passt doch eigentlich gar nicht zusammen. Denn diese Geschichte von der Sintflut, die sicher viele von euch gut kennen, schon mal gehört haben, die hat ja auch einen recht, ja, rein menschlich, auch einen, ich sag mal, schrecklichen oder grässlichen Aspekt. Denn das das ist ja gar nicht so was Schönes, was dort berichtet wird, jedenfalls rein menschlich. Vielen Dank. Es ist auch so, wenn ich so jetzt mal, ja, ich gebe so ehrenamtlich zu Hause und später dann ja auch beruflich und überhaupt nebenamtlich, gebe ich, denke ich, seit etwa fast 50 Jahren Gottes Wort weiter. Ich habe mal ganz selten, ich glaube, ich habe noch gar nie, außer jetzt zuletzt in Schriesheim, wo ich ja auch tätig bin, über diesen Text gepredigt, vielleicht einmal Bibelstunde gehalten, weil es ist rein menschlich ja nichts Angenehmes, was Strenges, was Ernstes liegt darin. Aber ich denke, es gehört ja auch dazu, sich diesen, ist ja einfach auch eine biblische Wahrheit, die da ausgesprochen wird, sich dem zu stellen. Hab das in vier Punkte gegliedert. Erstens Noahs Zeit, zweitens Noahs Handeln, drittens Noahs Erleben, viertens Noahs Botschaft. Noahs Zeit, was war da los damals? Ja, Gott kommt zu dem Urteil, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und wir haben es gelesen, dass die Zeit war voll, die Erde war verderbt, voller Frevel, voller Gewalttat. Im Hebräischen steht das Wort Hamas für Gewalttat. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das greift Jesus ja auch im Neuen Testament auf. Er sagt, aus dem menschlichen Herzen heraus kommen die bösen Gedanken. Mord, Neid, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Missgunst und, Lästerung und so weiter. All das kommt von innen aus dem Menschen heraus. Und wenn man die Weltgeschichte betrachtet, wie es zugegangen ist in der Welt bis heute, ja, die Kriege und Gemeinheiten und Völkermorde und was, die KZs und was es so alles gab, da muss man sagen, da stimmt doch dieses Urteil, denn dementsprechend geht es zu. Deswegen empfinde ich immer, also ich persönlich, mir geht es so, ich frage mich, wie kann man Humanist sein, an das Gute, Wahre und Schöne glauben, dass der Mensch hilfreich, edel und gut sei, wo doch alle Beobachtung dem widerspricht. Vielleicht ist das so ein bisschen der Wunsch, der Vater des Gedankens, weil ja Gott auch, so sagt es Apostelgeschichte 17, der alle Menschen gemacht hat, ja auch seinen Odem in die Menschen gelegt hat und darum sowas, ja, sowas wie eine Sehnsucht da ist nach dem Guten, Wahren und Schönen. Was war damals noch los in den Versen, die dem davor stehen, die ich es nicht gelesen haben? Ja, da lesen wir Dinge, die viele Ausleger, und ich sehe es, tendiere auch dazu, die da von einem, letztlich, ja man könnte sagen, von einem Einbruch der Dämonie in die Menschheit gesprochen haben, wie sich die Menschen zunehmend einem antigöttlichen, widergöttlichen, teuflischen Einfluss geöffnet haben. Und ich wage zu behaupten, beobachten wir in der Gegenwart, in der Geschichte, in der Welt, in der Gesellschaft zunehmend auch, wie ein antichristlicher Zeitgeist sich breit macht. Wir sehen das zum Beispiel vor 2, 3 Jahre her, wollte Norddeutschland eine Baptistengemeinde, einen Kindergarten eröffnen. Und dann haben die entsprechenden Parteien in der Stadt das verhindert, weil sie sagten, die sind ja nicht, die sind intolerant, die sind menschenfeindlich, weil sie sich nicht der Woken-Regenbogen-Ideologie und Ethik verschreiben. Oder wenn diesen Sommer an verschiedenen Universitäten die Studentenmission Veranstaltungen durchführen wollte, um Menschen zum Glauben zu rufen, dort wurde ihnen das Ähnliche vorgeworfen, ähnlich dem Christustreff in Marburg, Roland Werner, vielleicht haben Sie davon mal was gehört, vor ein paar Jahren, die wollten ein öffentliches Gebäude kaufen und dann haben sich auch im Stadtparlament Leute breit gemacht, weil sie sagen, das sind doch die Intoleranten, die nicht für die Vielfalt stehen und die damit andere Menschen diskriminieren. Früher wurden Christen wegen ihrer Ethik, die sie von der Bibel her bezogen haben, belächelt. Heute werden sie bekämpft und als Feinde der Menschheit und Gesellschaft betrachtet. So macht sich das heute meines Erachtens breit. Ja, und dann lesen wir ja diese schrecklich klingende Aussage, deswegen habe ich es ja auch nach Luthertext gelesen, Gott reute es, dass er die Menschen gemacht habe. Das ist ja nun, wenn man so liest, ja schon eine ganz, ganz heftige Aussage, finde ich jedenfalls. Und interessant ist, Hoffnung für alle übersetzt, Gott war tief traurig, die gute Nachricht schreibt, es tat ihm weh, Schlachter schreibt, es betrübte ihn in seinem Herzen. Und es ist im Grunde ja auch die tatsächliche Bedeutung des hebräischen Wortes Nacham, was dort steht, diese tiefe Traurigkeit. Ja? Diese tiefe Traurigkeit, die meinetwegen Eltern bewegt, wenn sie ihren Kindern vielleicht etwas vorenthalten oder sie bestrafen müssen, weil da Dinge geschehen sind oder zur Rechenschaft ziehen müssen, weil da Dinge geschehen sind, die nicht in Ordnung sind. Oder wie es Eltern wehtut, wenn sie sehen, was die Kinder für Wege gehen und die nicht gut sind, weil sie falsch oder böse sind oder ihres Erachtens ins Verderben findet. Diesen tiefen Schmerz, der da in Elternherzen ist. Das war es, was da Gott ausgemacht, was Luther ein bisschen drastisch, vielleicht auch ein bisschen unglücklich wiedergegeben hat mit Gott reute es. Denn er sagt ja, das sind die Menschen, die ich gemacht habe. Er sagt damit, es sind meine Kinder, es tut mir weh. Er sagt ja nicht, dass dieses Pack, das schaffe ich jetzt beiseite. Nein, er ist voller Schmerz darüber, so wie Jesus. Er weint über Jerusalem und er weint, weil sie sagen, wie oft habe ich euch versammeln wollen unter meine Flügel und es wollt ihr nicht hören. Ja, dieser Schmerz, diese Traurigkeit, also wie ein Liebeskummer Gottes, der in seiner heiligen Romanze möchte, dass Menschen sich ihm öffnet. Es gibt dann noch eine ganze Reihe Bibelstellen, die das auch belegen, dass Gott es nicht bereut, die lasse ich jetzt der Zeit wegen weg. Gottes eigentliches Anliegen ist, Hesekiel, ich will nicht den Tod des Gottlosen, oder 1. Timotheus 2, Gott will, dass allen Menschen geholfen werden. Das ist sein Wunsch und Wille. Dann mag man sich fragen, ja warum denn dann das Ganze mit der Sintflut, mit dem Gericht und so weiter? Da muss man aber sagen, soll man das Böse etwa laufen lassen? Soll Gerechtigkeit nicht hergestellt werden? Soll die Herrschaft des Bösen nicht gebrochen werden? Soll es nicht zum Guten, Wahren und Schönen kommen? Sollen die Übeltäter nicht zur Verantwortung gezogen werden? Wie soll das gehen ohne Gericht? Ja. Wenn es Gerechtigkeit geben soll, müssen Menschen zur Verantwortung gezogen werden und das ist Gericht. Wollen wir etwa nicht, dass die Übeltäter der Menschheitsgeschichte im Großen zur Rechenschaft gezogen werden, ein Hitler oder Stalin oder Pol Pot oder Idi Amin oder wie auch immer? Wollen wir nicht auch, dass all die Übeltäter im Kleinen, die Lügner und Betrüger, die Gemeinen und Ausbeuter, natürlich auch die Missbrauchstäter zur Rechenschaft gezogen werden? Nicht auch die Steuerbetrüger und Ladendiebe? Und jetzt müssen wir aufpassen, denn irgendwann sind wir ja selbst mit dabei. Und wer sagt, das sind ja alles so krasse Beispiele, ja, wenn man ein alltägliches Beispiel nehmen möchte für das, was im Menschen steckt. Ich weiß nicht, haben Sie schon mal an einem Samstag, wenn so richtig viel los ist im Supermarkt und man hier keinen Parkplatz findet und dann ist eine Lücke frei und da wartet schon jemand und weil der aus der Parklücke rausfährt, zur falschen Seite rausfährt, witscht schnell einer von der anderen Seite noch rein. Habt ihr sowas schon mal beobachtet? Da kann man manchmal ganz wüste Beschimpfungen dann hören. Ja? Da hat man gar nicht den Eindruck, dass der Mensch hilfreich, edel und gut ist. Und dabei geht es da nicht um ein zerbombtes Haus oder um einen erstochenen Menschen, sondern nur um einen Parkplatz. Deswegen, wie gesagt, ist für mich ein Humanist mehr ein Illusionist. Also all diese Dinge, wenn Gerechtigkeit da sein muss, sei es in diesem ganz Großen oder in diesen kleinen Alltäglichkeiten, Gerechtigkeit gibt es durch Gericht, das hat Gott bei der Sintflut sehr krass durchgeführt. Und Jesus sagt, so wird es am Ende der Zeit auch wieder sein, wie in den Zeiten Noahs. Aber nun gibt es ja einen Hoffnungsschimmer, aber Noah. Das war also das erste, Noahs Zeit, und ich habe da den Schwenk gezogen bis in unsere Zeit. Jesus sagt, es wird sein wie in den Zeiten Noahs, der Mensch hat sich nicht geändert, dieses menschliche Herz. Jetzt das zweite, Noahs Handeln. Es heißt ja, Noah war ein frommer Mann ohne Tadel zu seiner Zeit, er wandelte mit Gott. Das heißt jetzt nicht, dass der Noah ein absolut perfekter Mensch war. War auch der Noah nicht, war er genauso wenig wie ich, wie sonst noch jemand hier in dieser Raum oder in dieser Weltzeit. Aber es war sein Anliegen, mit Gott zu leben, Gott ernst zu nehmen, nach Gott zu fragen, seine Gnade und Vergebung zu suchen. Ja? Hebräer 11 sagt, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Denn das war ja für ihn eine ganz schöne Herausforderung, da irgendwo im Binnenland so ein riesiges Ding zu bauen. Er sagt, durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Ja, das heißt, es war ein Geschenk Gottes. Er war nicht perfekt, aber er wollte mit Gott leben. Er war Gott gehorsam und hat deshalb diesen rein menschlich irrationalen Auftrag angenommen und auch ausgeführt. So wie Gottes Aufträge und Gebote und Führungen nicht immer menschlich so nachvollziehbar, so sinnvoll, so verständlich, so allgemein anerkannt sind und trotzdem sind sie richtig gut, wahr, im tiefsten Sinn des Wortes zielführend. Da wird an Noah auch deutlich, was Glauben heißt, Hebräer 11, das ist der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also Glaube heißt, es ist nicht nur ein religiöses Gefühl, nicht eine Offenheit für Spiritualität, sondern ein wirkliches Verlassen darauf in aller Schwachheit. Noah, es ist hier auch die Rede von seinen drei Söhnen und deren Frauen. Wir finden da keinen Hinweis, ob die seinen Glauben geteilt haben. Sie waren mit dabei. Manche sehen da einen Hoffnungsschimmer für Familien, wo Kinder einen anderen Weg gehen als die glaubenden Eltern. Sagt ja auch 1. Korinther 7, dass der ungläubige Partner durch den Gläubigen geheiligt ist, nicht gerettet, aber in der besonderen Gegenwart und Fürsorge Gottes. Auf jeden Fall machen die ja mit. Und ich finde, das zeigt eine gewisse Übereinstimmung. Vielleicht hätten die gar nicht so lange durchgehalten, die ganzen Jahre, denn die haben ja jahrelang gebaut an dem Ding, waren ja auch andere Beteiligte, sicher Angestellte, Handwerker, Zulieferer, Händler, und die haben vielleicht, was macht ihr da? Ja, was macht ihr da? Ein Schiff hier und so weiter. Also das hat schon manches auch gekostet. Und so in den 2. Petrus 2, Noah auch den Prediger der Gerechtigkeit. Das heißt, allein durch dieses Schiff, was er da gebaut hat, hat er immer wieder Anknüpfungspunkte gehabt, um den Menschen zu sagen, was los ist und was Gott angekündigt hat und was auf die wartet. Das heißt, was da auf die Menschen zukam, das hat die nicht einfach überrollt, nicht überrumpelt. Es war ein langfristiges Projekt. Manche lesen raus, dass Noah 100 Jahre gebaut hat. Nun, er wurde ja mit 600, ging er erst in die Arche. Gut, dieses Alter, das ist nochmal ein eigenes Thema für sich. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Das heißt, also er hat da lange gebaut, da waren die am Berliner Flughafen richtig schnell dagegen, gegen Noahs Archebau. Und da war also viel Zeit. Und deswegen sagt Petrus auch in seinem zweiten Brief, so wie heute, auch wenn manche sagen, ach, bis Jesus kommt, das dauert doch ewig, er kommt ja eh nie. Da sagt Petrus, so haben die das auch zu Noahs Zeiten gedacht, aber das war Gottes Geduld, weil er wollte, dass eben die Menschen nicht in dieses Gericht kommen, sondern gerettet werden, dass sie umkommen. So wie gesagt, wie Jesus weint über Jerusalem, sagt, wie oft wollte ich euch versammeln, aber ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt, und so sagt es auch Jesaja 30 über seine Zeit. Also, das erste war Noahs Zeit, das zweite Noahs Handeln, das dritte Noahs Erleben. Wie mag es dem wohl gegangen sein bei diesem Archebau? In meiner Jugendzeit gab es ein Lied, da gab es ein Gesangsduo Arno und Andreas. Also die Älteren, wir werden sich vielleicht daran erinnern. Und die hatten da ein Lied auch darüber, die haben dies besungen und haben genannt, dass die Leute vielleicht gesungen hätten, alle Leute hatten ihren Spott, Trockenschwimmer Noah baut für Gott. Gut möglich, dass sie sich so drüber lustig gemacht haben. Gut möglich, dass er darüber einsam wurde zum Außenseiter. Dass er natürlich nicht gesucht und gewollt hat, aber natürlich als Folge davon, ja, wenn man gegen Masse und Mehrheit und Trend der Gesellschaft lebt, handelt, spricht, redet, dann ist es leicht, dass man zum Außenseiter wird in dieser Beziehung. Wie gesagt, früher wurden diese Menschen, die Christen, die sich an Gott und die Bibel halten, auch in der Ethik, wurden als komische Kauze belächelt, heute werden sie als Spalter der Gesellschaft bezeichnet und gebrandmarkt. Ja, und leider, wie gesagt, dieser antichristliche Geist, er findet sich ja auch in unserer Gesellschaft wieder, bis hin in die ganz offizielle Gesetzgebung der letzten Jahre und zunehmend. Das schreibt auch Petrus in 1. Petrus 4, das befremdet die Menschen, dass ihr nicht mit ihnen mitmacht in ihrem wüsten Treiben und sie lästern und ziehen über euch her. Aber Noah erlebt die Treue Gottes, die wir auch immer wieder erleben dürfen, da wo wir nach ihnen fragen, sei es in solchen Sachen, wie im Studium, wo es ausweglos scheint, oder im Alltag, wo Dinge vermeintlich schief laufen, oder auch in vielen anderen Dingen in der Welt und der Gesellschaft. Gott sagt uns immer wieder seine Treue zu. Er sagt ja sogar, ich bin treu, auch wenn ihr untreu seid. Ich halte zu euch. Aber diese Treue ist natürlich auch ein Treue an sein Wort, an seine Ankündigung. Und er ist dann in gewisser Weise konsequent. Man sagt ja in der Pädagogik, es sei so wichtig, auch den Kindern gegenüber konsequent zu sein. Sonst nehmen die einen nicht mehr ernst. Und deshalb soll man ja nur auch Folgen ankündigen, die wirklich auch durchziehbar sind. Also wenn man zum Beispiel, naja, es seid ja die meisten aus dem Urlaub wahrscheinlich zurück, aber wenn man in Urlaub fährt, gut, ich weiß, ihr habt alles wohlerzogene Kinder, aber von anderen Leuten weiß ich, da gibt's Kinder, die quengeln im Auto und sagen, wann sind wir endlich da und so weiter. Und dann sagen die Eltern vielleicht, naja, wenn du jetzt nicht still bist, dann kehren wir wieder um. Und dann sind die nicht still, dann müssten sie ja eigentlich umkehren, aber die Eltern wollen ja doch zum Urlaubsort fahren. Also es ist immer schwierig mit den Dingen, die man da so ankündigt. Gott ist konsequent, er kündigt das Gericht an und zieht es durch. Und deswegen lesen wir im nächsten Kapitel auch, dass Gott selbst die Tür zur Arche verschloss. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Wenn ich Noah gewesen wäre, gut, es wird ja nicht beschrieben, so genau, wie es dann war. Da hält sich die Bibel ja zurück, die malt ja keine Dinge irgendwie mythisch oder weiß ich wie negativ, falsch, drastisch aus. Wenn es denn so war, als denn das Wasser kam, als geregnet hat und die Fluten der Tiefe und die Quellen der Höhe sich entladen haben und das Wasser dann stieg, wie die Menschen vielleicht denn doch gesagt haben, hey Noah, mach nochmal auf die Tür. Ich glaube, ich hätte es nicht fertig gebracht, die Tür zuzulassen. Ja, vielleicht bin ich da ein bisschen zu weich gestrickt, ich weiß es nicht. Aber da hat Gott dafür vorgesorgt, dass der Noah nicht seinem vielleicht gutmenschlichen Ding nachgeben konnte und noch öffnen. Und damit sagt Gott aber auch, ich selbst übernehme die Verantwortung dafür, wann und wie ich es mache und wann es soweit ist. Ja, und bleibt dabei. Und dann Noahs Botschaft. Ja, was sagt uns das heute? Wie gesagt, Jesus nimmt diese Geschichte, diesen Bericht, ja, ich sage lieber Bericht als Geschichte, denn Geschichte hört sich so an, da hat sich jemand was ausgedacht und so weiter und die Mythen der Völker haben halt sich, weiß ich was, da ersonnen. Ja. Ich nehme das schon ernst als Bericht und auch Jesus nimmt es so ernst, denn er sagt ja, Matthäus 24, wann das so sein wird, wann der Menschensohn, also er selbst, wiederkommen wird, das weiß nur der Vater. Aber es wird so sein wie in den Tagen Noahs, dass die irgendwo an nichts denken wollen und auch diese Botschaft, diese Einladung, die immer wieder so kommt und dieser Hinweis auf den Ernst der Lage, werden die gar nicht beachten, sondern einfach ihren Alltag leben. Da sagt er, es wird auch wieder so sein. Und beschreibt ja dann, dass Spott und Hohn immer mehr umschlägt in Widerstand, Verleumdung und Verfolgung. Aber darum gilt nach wie vor die Einladung und darum spricht die Bibel ja immer wieder diese Einladung aus. Da kennt ihr sicher viele Verse dazu. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben, heißt es im Johannes 3. Aber ebenso natürlich auch der Ernst der Lage, wer den Sohn Gottes nicht gehorsam ist, über dem bleibt der Zorn Gottes, weil eben all die Schuld gesühnt werden muss. Und wie gesagt, da kenne ich Leute, haben schon zu mir gesagt, wenn ich schon nicht in den Himmel komme, ich habe mich das ganze Leben um Behinderte gekümmert oder dies oder jenes gemacht, wenn ich schon nicht in den Himmel komme, wo soll denn mal in Hitler oder Stalin landen? Und da muss ich sagen, das ist ein berechtigter Anstoß. Verstehe ich, dass es dir so geht? Ja. Vielleicht, ja, Jesus sagt ja auch mal über die Menschen seiner Zeit, wie dir Chorazin und Bethsaida, also die Städte, die da Jesu Botschaft direkt gehört haben. Er sagt, hätten Sodom und Gomorra das gehört, was ihr gehört habt, sie hätten Buße getan, es wird ihnen im Gericht erträglicher gehen, als wenn es da auch gewisse Abstufungen gibt. Aber auch da hält sich die Bibel zurück. Auf jeden Fall bleibt bestehen, dass jeder Mensch, der mit seiner Schuld für sich bleibt und nicht bei Gott Vergebung sucht, dass der unter dem Gericht Gottes stehen bleibt und es zu tragen hat. Und das sagt auch der Hebräerbrief, schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, so wie das damals schrecklich ist. Nicht, weil es Gott gefällt, aber weil auch Gerechtigkeit aufgerichtet werden muss. Aber darum heißt es ja auch, wer den Sohn hat, der kommt nicht ins Gericht. Das ist ja die großartige Botschaft des Evangeliums, dass er sagt, wer an Jesus glaubt, für den gilt, dass Jesus dieses Gericht am Kreuz getragen hat. Und der 2. Korinther 5 sagt, dass deshalb diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die hat Jesus für uns stellvertretend, sühnend bewirkt. Und darum heißt es immer wieder auch, ist die Einladung Gottes da, kommt her, nehmt im Glauben an, was Jesus für euch getan hat. Er steht mit offenen Armen da, er wartet auf euch. Niemand kommt zum Vater, außer durch ihn, heißt es. Und darum ist es die große Einladung dieses Textes und des Wortes Gottes und letztlich der ganzen Bibel und letztlich der ganzen Christenheit und jeden Gottesdienstes, wo es heißt, kommt her, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die größte und wichtigste Einladung, die es gibt im Leben. Und jeder ist willkommen und jeder darf kommen. Jeder ist von Gott geliebt und nach jedem sehnt sich Gott. Amen.